Deutschlandfunk Kultur Interview.
Heute 18 Uhr Parlamentsfernsehen einschalten. Bundestag, erste Lesung für das neue Selbstbestimmungsgesetz. Könnte spannend werden. Dieses Gesetz soll es ja einfacher machen, den Geschlechtseintrag im Personalausweis zu ändern. Von Mann auf Frau zum Beispiel. Für Transpersonen ist das eine Erleichterung. Aber lädt das Gesetz womöglich auch ein zum Missbrauch? Das befürchtet der Sexualmediziner Alexander Korte. Er ist Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie in der Kinderklinik der Uni München. Herr Korte, guten Morgen.
Guten Morgen.
Was finden Sie daran problematisch?
Also es sind im Wesentlichen drei fundamentale Kritikpunkte, die ich gegen den Gesetzentwurf vorbringen muss. Zunächst mal diese fortbestehende Begriffsunschärfe im Gesetzestext und die Begriffsverwirrung und die damit einhergehende Bedeutungsverschiebung und vor allen Dingen auch, dass sich aus diesen grundsätzlichen Fehlannahmen rechtspolitische Fehlschlüsse ergeben. Erstens. Zweitens die zu erwartenden negativen Folgen, speziell für minderjährige Antragsteller. Und drittens die gleichstellungspolitischen und frauenrechtlichen sowie allgemeinrechtlichen Vorbehalte, die man anbringen muss. Und ich finde alle drei Punkte eigentlich gleich wichtig.
Reden wir mal über den ersten. Was für eine Begriffsunschärfe gibt es denn da Ihrer Ansicht nach?
Naja, diese völlig fehlende Differenzierung zwischen subjektiven Zugehörigkeitsgefühl einer Person, aus der sich diese Selbstkategorisierung ergibt, und dem faktisch gegebenen körperlich-biologischen Geschlecht. Und daraus sich ergebend die, und das halte ich eben für ein großes Missverständnis oder einen rechtspolitischen Fehlschluss, die Gleichsetzung von geschlechtsbezogenem Identitätsempfinden einer Person und deren personenstandsrechtlicher Zuordnung im amtlichen Geburtsregister.
Also wenn jemand eindeutig als Mann auf die Welt gekommen ist, daran es auch keine Zweifel gibt, biologisch, dann finden Sie was? Dann sollte er nicht einfach sagen können, ich bin eine Frau?
Das ist richtig, ja. Also Geschlecht ist zunächst mal biologisch betrachtet ein körperliches Merkmal und verfügt über eine objektive materielle Grundlage. Geschlechtsidentität hingegen ist erstmal nichts anderes als ein psychologisches Konstrukt. Und das muss auseinandergehalten werden. In nur sehr seltenen Fällen weicht die Geschlechtsidentität einer Person von ihrem objektiv gegebenen Geschlecht ab.
Und für genau diese seltenen Fälle ist ja dieses Gesetz gedacht.
Ganz genau. Und der Gesetzentwurf, und da liegt der grundsätzliche Fehler, der versucht nun, eine Lösung für die sich daraus ergebende oder damit verbundene innere Konflikthaftigkeit, wir nennen das Geschlechtsinkongruenz, einer Person zu finden und zweitens für ein primär verfahrensrechtliches Problem, indem man nämlich die personenstandsrechtliche Kategorie Geschlecht logisch unschlüssig mit dem psychologischen Konstrukt Geschlechtsidentität gleichsetzt. Und das ist für mich aus wissenschaftlicher Sicht überhaupt gar nicht nachvollziehbar.
Sie sprechen mit Blick auf dieses Gesetz von einem Zeitgeistphänomen. Das ist, glaube ich, ein Wort, was Sie benutzt haben. So sieht das ja auch die prominenteste Kritikerin des Gesetzes, die Feministin Alice Schwarzer. Erleben Sie das denn konkret bei Ihrer Arbeit als Psychiater und Jugendpsychotherapeut, dass Jugendliche Zweifel an der eigenen Geschlechtsidentität gerade hip finden, schick oder cool?
Na, das hat erstmal jetzt mit dem Gesetz nichts zu tun. Das Gesetz, oder dass Leute auf die Idee kommen, ein solches Gesetz einführen zu wollen, das ist wiederum auch die Folge eines Zeitgeistphänomens. Wenn ich von Zeitgeistphänomen spreche, genauso wie Alice Schwarzer, dann bezieht sich das zunächst mal darauf, dass empirisch nachweislich es zu einer ganz dramatischen Prävalenzzunahme gekommen ist von Jugendlichen mit Geschlechtsdysphorie. Geschlechtsdysphorie ist halt eine Geschlechtsinkongruenz mit einem krankheitswertigen Leidensdruck.
Ja, und da sagen ja dann Betroffene oder auch Experten wie Georg Roma, der Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychotherapie an der Uniklinik Münster, Transidentität ist Schicksal. Und dass wir heute mehr Transmenschen sehen als früher, das liegt vor allem daran, dass wir heute darüber offener reden. Ist das nicht so?
Das will ich überhaupt gar nicht in Abrede stellen, ein möglicher Einflussfaktor. Und das ist ja zunächst mal auch begrüßenswert, dass die gesellschaftliche Akzeptanz und die Bereitschaft, der Bevölkerung Selbstverständlichkeiten in Frage zu stellen, auch gewachsen ist. Ich glaube aber nicht, dass das das alleinig erklärt. Vor allen Dingen erklärt es nicht die Umkehrung der Sex-Ratio. Das heißt,
der was?
Der Sex-Ratio, des zahlenmäßigen Verhältnisses betroffener Mädchen zu betroffenen Jungen. Das war über Jahre und Jahrzehnte immer so, dass biologisch männlich Betroffene in der Mehrheit waren gegenüber Mädchen und Frauen. So, und das hat sich binnen eines 10-Jahren-Zeitraums komplett umgedreht. Mit der Folge, dass wir heute 80-90% biologisch weiblich Betroffene sehen. Also Mädchen, insbesondere in der frühen und mittleren Adoleszenz, die sich, und auch das ist eine neue Entwicklung, von jetzt auf gleich, von heute auf morgen, plötzlich transidentifizieren, ohne eine entsprechende Vorgeschichte bereits in der Kindheit.
Aber hier geht es ja wirklich nur um einen Eintrag im Personenstandsregister, ob ich also mich als Mann oder Frau im Ausweis ausweise. Was ist daran so schlimm?
Naja, das ist schon richtig gegenüber jetzt körpermedizinischen Eingriffen. Am gesunden Körper ist die Durchführung der Personenstands- und Vornamensänderung selbstverständlich eine weit weniger einschneidende Maßnahme. Gleichwohl ist zu befürchten, dass die Personenstandsänderung eine Weichenstellung darstellt, dann auch zur Einleitung körpermedizinischer Behandlungsmaßnahmen.
Das ist nur eine Vermutung von Ihnen.
Das ist eine Vermutung, das ist richtig, aber als Wissenschaftler sind wir immer gut beraten, uns die Datenlage anzugucken, also nach der Empirie zu schauen. Abgesehen davon, dass man auch den gesunden Menschenverstand bemühen kann. Es gibt erste Studien und die liefern eindeutige Hinweise, was ein früher sozialer Rollenwechsel und eine juristische Transition, also Vornamens- und Personenstandsänderung, geht darüber ja noch hinaus. Insofern es den sozialen Rollenwechsel ja noch mal auf eine ganz andere Ebene hebt. Ich habe es ja dann auch schriftlich mit Brief und Siegel, da steht es ja sogar im Pass, ich bin eigentlich vom anderen Geschlecht. Also diese Studien liefern Hinweise, was das bewirkt. Das treibt die Rate derjenigen Kinder und Jugendliche in die Höhe, die bei denen diese gegengeschlechtliche Identifizierung persistiert, mit allen damit verbundenen Konsequenzen.
Sagt der Sexualmediziner Alexander Korte, Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie in der Kinderklinik der Uni München. Herr Korte, danke für das Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Gerne.